wenn ich mich selber reflektiere, dann würde ich bei mir davon ausgehen, das war psychischer Selbstschutz. Weil du bist in diesem Weltbild ja auch eine ganz schlimme, sündige Person und du wirst schon so runtergedrückt auf ein Minimum an Selbstwert, also dass du gerade so irgendwie überleben kannst in diesem System. Und wenn du dann auch noch reflektieren müsstest, das, was ich tue, ist falsch, ist schädlich, ist radikal. Ich glaube, da würden Psychen zerbrechen. Und ich glaube, das war bei mir so, weil ich bin dann zerbrochen, als ich gemerkt habe, was habe ich all die Jahre getan? Also das war richtig, ich war am Boden zerstört. Und ich glaube, das würde den Menschen auch passen. Deswegen schieben sie es so weit von sich weg und sourcen alles aus, damit sie nicht zerbrechen. Das ist irgendwie ein Selbstschutz. Und
zwar habe ich gerade mit Daniela Jacobi gesprochen und sie ist eine Aussteigerin. Sie ist Aussteigerin aus einer evangelikalen Gemeinde und ist auch Protagonistin in unserem Film, der ja auf ProSieben lief, über radikale Christen und ihren Griff nach der Macht. Und sie gibt hier in diesem Gespräch mal so ganz konkrete Einblicke, wie so eine Gemeinde funktioniert. Warum das so verlockend ist, sich diesem Glauben anzuschließen und warum der Preis, den man bezahlt, sehr hoch ist. Also, weil wenn man das Gefühl haben möchte, dass es auf alles eine Antwort gibt und die heißt Gott oder Jesus, dann muss man dafür aber auch sehr viel aufgeben. Sie erklärt aber auch, was Salafismus mit dieser Religion zu tun hat und wir sprechen darüber, ob es gefährlich ist, was dort auf uns zukommt oder nicht und was diese charismatischen Gemeinden mit Deutschland zu tun hat. Also eigentlich sprechen wir über alles. Das ist ziemlich spannend, weil wir auch darüber reden, in welchem Zusammenhang das politisch miteinander ist. Wir reden darüber, ob es in Deutschland mittlerweile Angebote geben müsste, um diesen Menschen, die in diesen fundamentalistischen Gemeinden sind, ob es Angebote geben sollte, um diesen Menschen da rauszuhelfen. Und man muss ja immer bedenken, in Deutschland gibt es ja Religionsfreiheit. Und die große Frage ist, wie weit reicht die? Wie weit reicht die in die Richtung, du kannst glauben, was du willst, aber wie tolerant sollten wir als Gesellschaft sein, wenn eine Religionsgemeinschaft sagt, du musst nur das glauben, was wir dir sagen. Also, wir haben einmal alles durchgesprochen und ich wünsche euch, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß bei dem Gespräch und vor allem wünsche ich euch ganz viel Erkenntnisse. Ja, und jetzt kommen wir noch schnell zu Patreon. Wer Mitglied bei Patreon ist, kann das Gespräch zwischen Johanna und mir sich anhören. Johanna Rose Jastram ist die Redakteurin, die Regisseurin dieses Films, den wir auf ProSieben gezeigt haben und wir besprechen sehr viel behind the scenes und wie sich so 2 Jahre Recherche anfühlen, wie man als Team zusammenwächst, warum ich in Costa Rica joggen war und wie nervig das eigentlich ist, all diese Interviews sich anzuhören. Deswegen kommt zu Patreon. Kannst du mir mal als Kind atheistischer Eltern, atheistischer Großeltern, also ich komme aus einer Familie, in der der Glaube noch nie eine Rolle gespielt hat, erklären, was das Reizvolle am Glauben ist. Also was macht so viel Spaß daran, an etwas zu glauben, was ja eigentlich erstmal nicht existiert?
Also ich glaube, aus heutiger Perspektive würde ich sagen, es ist auch irgendwie eine Art, mit dem Leben klarzukommen, eine Bewältigungsstrategie, Dinge outsourcen zu können, die nicht in der eigenen Macht stehen. Also man hat ja nicht über alles im Leben Kontrolle. Vieles hängt an unterschiedlicher Machtverteilung, andere Sachen sind gar nicht in menschlicher Macht, Naturgewalten etc. Und wie kommt man dann damit klar? Wie kommt die menschliche Psyche damit klar? Und ich glaube, so ein Glaube an eine höhere Macht, die einen irgendwie schützen kann, die für einen Partei ergreifen kann, ist dann eine gute Bewältigungsstrategie, damit gut klarzukommen und irgendwie das Leben zu bewältigen.
Du beschreibst ja gerade eigentlich den Grund, warum es überhaupt Glaube gibt. Also all die Dinge, die man sich nicht erklären konnte vor 2000 Jahren, vor 1000 Jahren, vor 500 Jahren, konntest du dann wunderbar mit einer höheren Macht erklären. Also warum das Feld irgendwie vergammelt, warum irgendwie jetzt das 4. Jahr in Folge eine Dürre ist. Man selbst war sündig und wird bestraft von einer höheren Macht. Also muss man ein besserer Mensch werden. Heute weiß man ja aber eigentlich, dass die Gründe für Katastrophen oft weltlicher Natur sind. Also das kann, nicht oft, eigentlich immer sind die Gründe weltlicher Natur. Warum glaubt man dann heute im 21. Jahrhundert noch? Warum hast du noch geglaubt?
Ich glaube, die
Menschen. Oder glaubst immer noch? Du glaubst ja immer noch.
Genau.
Ja.
Ich glaube, die menschliche Psyche ist gar nicht so schlau. Also ich glaube, auch allein wenn man sich Geschichte anguckt, wie oft sich Geschichte wiederholt, da denke ich mir doch, also die Menschheit lernt nicht so richtig dazu. Alles wiederholt sich. Die menschliche Psyche hat irgendwie immer wieder dieselben Muster. Und ich weiß nicht, woran es genau liegt, ob das jetzt generationales Trauma ist, dass man immer wieder dieselben Sachen macht und immer wieder für dieselben Sachen anfällig wird. Keine Ahnung, aber ich glaube, das hängt sehr damit zusammen, dass wir tatsächlich gar nicht so schlau sind, wie wir denken.
Mhm. Also ich habe ja auch die ganze Recherche in dem Film, die ganze Zeit ging es immer darum, ich will niemandem und wirklich ist überhaupt nicht mein Recht, jemandem abzusprechen, dass er glaubt, dass er an eine höhere Macht glaubt, dass er eine Entität, die das Leben einem einfacher macht. Irgendwie bin ich auch manchmal neidisch darauf, dass man das machen kann, dass man da irgendwie so eine Möglichkeit hat, zu sagen, naja, Gottes Wille. Wie ist denn dein Zugang zum Glauben? Ich bin, glaube ich, eine verlorene Seele. Ich werde für immer im Fegefeuer brennen, wenn dann diese ganze Sache doch stimmt. Aber wie war dein Zugang zum Glaube? Wie hast du deinen Weg gestaltet, dass du evangelikal, freikirchlich geglaubt hast?
Also ich bin damals nach langer Zeit Mobbing in so eine Gemeinschaft reingerutscht. Für mich war es eben auch Bewältigungsstrategie und irgendwie auch willkommen, weil wir haben als Menschen ja psychologische Grundbedürfnisse und eines ist davon auch Gemeinschaft, irgendwie mit anderen Menschen zusammen zu sein und auch irgendwie das Gefühl zu haben, okay, ich habe einen Wert, ich werde geschätzt, ich habe mein Leben unter Kontrolle. Und gerade so Ausnahmesituationen, wie wenn man gemobbt wird, stellen einen Menschen ja auf eine ganz harte Probe. Und so eine Gemeinschaft kann einem unheimlich viele dieser Bedürfnisse erfüllen. Und so habe ich meinen Zugang zum Glauben bekommen. Erstmal über die ganz grundlegenden Bedürfnisse, die mir dort erfüllt wurden und mir dann darüber hinaus noch mehr geboten haben, wofür ich dann eben auch offen war. Also ich bin generell in einer spirituell offenen Familie aufgewachsen, also landeskirchlich geprägt, an Weihnachten in der Kirche gewesen etc. und auch konfirmiert wurden, also das war mir nicht fremd. Aber halt in dieser, sag ich mal, Härte, in diesem Übermaß an mehrmals die Woche in die Gemeinde gehen, jeden Tag Bibel lesen, jeden Tag beten, das kannte ich so nicht. Und dadurch bin ich erst über die Gemeinschaft rangekommen und habe dadurch dann auch irgendwie gelernt, okay, das so hat es auszusehen, das ist das Richtige. Und dann ist irgendwie so eine Gruppendynamik entstanden. Und ich habe das dann über die Jahre gelernt, okay, das macht man so, das ist so richtig. Und habe das dann für mich dann auch so angenommen und war dann halt so drinne, dass ich es nicht mehr groß hinterfragen konnte, weil mein Weltbild dann zu dem Zeitpunkt schon so eingekesselt war, dass dieser Glaube für mich als einzig wahres, logisches Weltbild erschien.
Kannst du mir mal, da du ja die Erfahrung hast, also ich kenne mich ein bisschen auch mit den, nennen wir es mal die traditionellen Kirchen, die katholische Kirche, die protestantische Kirche, kenne ich mich aus. Ich hatte in der Pubertät auch so eine Phase, wo ich dachte, ich will mich damit auseinandersetzen. Ich will verstehen, was die Menschen seit 3000 Jahren und noch länger fasziniert und begeistert. Wie würdest du denn den größten Unterschied beschreiben zwischen den Freikirchen, evangelikalen Kirchen und den Landeskirchen? Was unterscheiden die? Weil zum Beispiel, um dir ein Beispiel zu nennen, als ich den Ketzer interviewt hatte, den Ketzer der Neuzeit für unseren Film, der wusste an einer Stelle gar nicht, was evangelikal ist. Für den war das einfach protestantisch. Der Begriff, weil der so nah am Evangelischen dran ist.
Ja.
Der war da ganz überrascht, dass das eine ganz andere Auslegung des Glaubens ist. Was ist der große Unterschied oder worin unterscheiden sich diese traditionellen Religionen und die evangelikalen oder die Freikirchen?
Ja, also es variiert auch immer mal ein bisschen. Also gerade in manchen Regionen in Deutschland gibt es Landeskirchen, die sind sehr pietistisch geprägt. Die kommen auch sehr nah an evangelikale Freikirchen dran. Also unterscheidet sich das gar nicht mehr so stark. Aber so, sag ich mal, ganz grundsätzlich oder so, wenn man es mal ganz pauschal betrachten möchte, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Also in Freikirchen hat man ganz oft den Fall, dass es irgendwie moderner gestaltet ist. Allein, dass man viele Dinge hat, die nicht vorgegeben werden von irgendwie, so haben wir das schon immer gemacht, uns hat es schon immer so gegeben. Wir machen Konfirmation in dem und dem Zeitraum und dann läuft unser Gottesdienst so und so ab und wir halten uns an die und die Predigtvorgaben, an die und die Liturgie. Da ist eine viel größere Freiheit und Gestaltungsmöglichkeit, weil jeder so seine eigene Gestaltungsmöglichkeit hat. Und ganz oft sind es auch viel lebendigere Gottesdienste und auch lebendigere Gemeinschaften. Also Landeskirche ist oft überaltert leider, auch natürlich standortabhängig, nicht grundsätzlich, aber leider oft überaltert. Und gerade das, was junge Menschen anzieht und was eine Gemeinde dann halt wieder lebendig macht, ist, wenn unterschiedliche Altersgruppen zusammenkommen und sich gegenseitig auch irgendwie unterstützen können und davon profitiert eine Kirche und dann eben auch so eine Gemeinschaft.
Das klingt ja alles total gut. Also ich meine, eine moderne Kirche, die verschiedene Altersgruppen vereint miteinander. Lustigerweise war mein Eindruck, besonders in Südwestdeutschland, als ich dann in der Gemeinde von Pfarrer oder von Ben Fitzgerald war, dass dort hauptsächlich wirklich sehr junge Leute waren. Also ich habe kaum, also ich hatte manchmal das Gefühl, ich bin der Älteste mit 43 da bei diesen Gottesdiensten. Das klingt ja wirklich gut. Es klingt ja eigentlich nach dem, was auch die Kirche möchte, jünger werden. Und ich glaube, wir müssen auch fürs folgende Gespräch festhalten, Freikirchen sind nicht grundsätzlich etwas Schlechtes. Ja. Das ist auch das Ergebnis der Recherche unseres Films. Oder das wussten wir von vornherein, dass nicht alle Freikirchen oder alle Evangelikalen einen Griff nach der Macht wagen. Was macht denn aber jetzt zum Beispiel dich zu einer Aussteigerin? Was ist denn dann, wenn das eigentlich so eine nette Gemeinde ist mit jungen Leuten, die konfirmieren, wann sie wollen, die Texte aus der Bibel nehmen, die sie möchten? Also warum bist du denn dann da ausgestiegen?
Ja, das Kernproblem bei vielen, nicht allen evangelikalen Freikirchen oder die halt so ein sehr fundamentalistisches Weltbild haben, ist nicht der äußere Schein. Der äußere Schein, das ist ja, kann man ja ausleben, wie man möchte und jeder so seine Formen suchen, wie man es gut findet. Das Problem sind die Inhalte, die eben aufgrund des Weltbildes extrem fundamentalistisch sind und auch super schnell auch fesseln und man kommt da auch nicht so einfach raus. Also man hat für alle Lebenslagen irgendwie Antworten vorgegeben. Es ist richtig, es ist falsch, es ist sündig, es ist nicht sündig. Und man bekommt irgendwie die Bibel als das Allheilmittel angepriesen. Wenn du eine Frage hast, frag die Bibel. Da gibt's alle Antworten. Und selbst wenn das Thema dort nicht aufgegriffen wird, dann heißt das immer, dann kann man die Prinzipien aus der Bibel herauslesen, weil es ist ja das Wort Gottes und wir finden alles darin, die komplette Weisheit. Und es ist auch so eine Abkehr und so gefährlich, weit weg vom menschlichen, selbstständigen Denken. Also, weil es könnte ja auch teuflisch sein, was ich denke. Was, wenn ich das zum Beispiel nicht in dieser Bibel finde, die ich da gerade vor mir habe, wie ich sie lese, wie ich sie verstehe. Und das macht das alles super gefährlich, weil es unterdrückt menschliche eigene Gedanken, menschliche Selbstbestimmung und gleichzeitig setzt es ein Weltbild vor, was nicht hinterfragt werden darf, weil es ja das einzig Richtige ist und daneben kann kein anderes Platz finden. Und das sieht man von außen, nicht so unbedingt von außen, sieht man eher halt moderne Form, jüngere Leute, lebendigere Gemeinschaft. Aber wenn man reintaucht, merkt man, oh, das ist an ganz schön viel, ja, ich bin immer vorsichtig mit Begriffen, nicht Brainwash, aber schon Manipulation gebunden, des Denkens, des eigenständigen Denkens der Menschen. Und dann kommen auch ganz schnell ganz viele Verhaltensregeln mit rein. Also ich darf keinen Sex vor der Ehe haben. Queere Personen dürfen ihre Sexualität nicht ausleben oder, keine Ahnung, all solche Sachen. Selbstbefriedigung und Sünde. Also in diese Richtung unheimlich viele Regeln und Fremdbestimmung.
Das hat mich tatsächlich überrascht, wie viele Regeln es gibt. Und das war für mich der überraschendste Punkt, weil eigentlich dieses pubertäre Abnabeln ist ja das Brechen von Regeln. Und diese Kirchen, die ich besucht habe in den USA, in Uganda, in Deutschland, die haben so ein strenges Regelkorsett aufgestellt. Da habe ich mich dann immer gefragt, warum will man denn als 19, 20, 21-Jährige sich zum Beispiel der Regel unterwerfen, dass Tarot verboten ist? Also Tarot ist jetzt wirklich, oder Astrologie. Ja. Nehmen wir doch mal Trendthema Astrologie. Astrologie, absolutes Tabu, dem Quatsch auf der letzten Seite der Berliner Zeitung oder irgendwelchen anderen Zeitungen zu vertrauen. Aber es wird dämonisiert, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Harry Potter, alles, was mit Zauberei zu tun hat, also alles, was also spirituell mystisch ist, ist grundsätzlich verboten. Gab es so einen Moment, wo du dann schon gezweifelt hast und gesagt, das kann doch alles doch ein bisschen zu viele Verbote? Oder was ist die Erklärung dafür, dass auch du dich diesen Regeln unterworfen hast mit Anfang 20? Oder jünger wahrscheinlich noch?
Ja, also ich bin reingerutscht in so eine Gemeinschaft mit 15. Und für mich war es eben aus meiner Bedürftigkeit nach Gemeinschaft, nach irgendwie Anerkennung meines Seins, nach ich bin wertvoll, ich bin gesehen, ich bin geliebt, angenommen etc., dass ich dafür offen geworden bin. Und ich glaube, als junge Person kann man nicht so weit denken. Also ich weiß nicht, ob die heutigen jungen Personen das auch so gut können. Also ganz oft denke ich mir so, ja gut, mit 14 hing ich bei SchülerVZ. Die 14-Jährigen heute, die sehen so viel reflektierter aus. Aber ich glaube, das kann auch heutzutage nicht die Psyche einer 14-jährigen Person stemmen. Du bist da so reingezogen und du wirst so überzeugt, weil es dieses einfache Weltbild und dieses Erfüllen psychologischer Grundbedürfnisse ist so attraktiv und stellt so viele Bedürfnisse von Menschen. Du kommst nicht umhin, da nicht anfällig für zu sein. Vor allem mit bestimmten, sag ich mal, Biografien oder auch mit der Geschichte, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, mit Corona, dass viele Leute sehnsüchtig geworden sind nach Gemeinschaft, sich nach einem Sinn im Leben zu sehnen etc. Und ich glaube, das macht das sehr anfällig und leider so ein Massenphänomen. Also auch wenn man sich eigentlich abnabeln will als Teenager, kann man sich ja auch abnabeln, indem man sich radikalisiert.
Würdest du von Radikalisierungen dort in dieser Kirche sprechen? Also, weil wir hatten große Schwierigkeiten, immer so bewusst zu wählen, fundamentalistische Christen, die sich radikalisieren. Weil man hat im Kopf immer so den IS-Salafisten, die sich radikalisieren, die dann am Ende irgendwie sich hochsprengen oder Attentate ausüben. Man hat so Schwierigkeiten gehabt, das in Einklang zu bringen. Aber kann man dort auch von einer Radikalisierung sprechen? Würdest du sagen, dass du dich damals radikalisiert hast?
Also von mir selbst würde ich das definitiv sagen. Aber ich würde auch allgemein mittlerweile auch von Radikalisierung sprechen, weil der Fundamentalismus per Definition ja eine extremistische Form ist. Und das ist ja dann auch eigentlich radikalisieren. Also ich habe damit heute wenig Skrupel zu sagen, das ist radikalisieren. Nur leider stört das die Christinnen in solchen Gemeinden halten feuchtenkehrig. Also die sagen dann, ja, radikal, wir beziehen uns halt auf das griechische Wort von dem und dem und das die Wurzel.
Die Wurzel, und, genau. Ja, das war auch so, wenn man die Menschen gefragt haben, die waren auch persönlich sehr angefasst, wenn man dann gesagt hat, so was unterscheidet euch eigentlich von dem Prediger, dem salafistischen Prediger in der Einkaufspassage, wenn zum Beispiel Christfluencer Torik, ist mittlerweile ein recht bekannter, der durch die Einkaufspassagen geht und nicht anders Gottes Wort dort proklamiert und eigentlich alle Menschen abschätzt, die nicht ihm folgen. Was unterscheiden die in deiner Meinung nach? Oder ist eigentlich das Ziel das gleiche?
Also ich würde sagen, es unterscheidet die nicht sehr viel, weil ich glaube, man gerade in diesen Kreisen beurteilt man ja generell andere Religionen nochmal ganz anders, weil man selber ja die richtige Religion hat und man will ja auf keinen Fall mit denen auf eine Stufe gestellt werden. Oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Und dann auch noch vom Außenblick her, ich glaube, da ist auch gar nicht so viel Unterschied da. Also allein wenn ich in die USA gucke und wenn ich auch in meine Vergangenheit gucke, ganz oft wurden auch PredigerInnen aus den USA dann als Vorbild genommen. Man hat ganz viel Material aus den USA gezogen. Also was man in den USA sieht, ist ganz oft Vorreiter für das, was in Deutschland passiert in diesem theologischen Bereich, sag ich mal, im fundamentalistischen. Und da sind die Leute gewaltbereit. Hier vielleicht noch nicht, aber da sind sie gewaltbereit. Also allein der Sturm aufs Kapitol wurde ja ganz, also mehrheitlich von christlichen NationalistInnen ausgeführt. Also ich glaube, da unterscheidet nicht mehr großartig etwas, außer halt dieser Gewaltaspekt, den ich aber auch stark anzweifeln würde, wann wir da soweit sind, wann es vielleicht dazu kommen würde, wenn wir dem nicht Einhalt gebieten.
Der Ton wird ja auch schon schärfer. Also die Predigten, die ich in Deutschland erlebt habe, hatten einen relativ milden Ton. Da habe ich mich dann aber oft gefragt, sind sie jetzt so milde, weil sie wissen, dass ich da bin, weil wir nicht undercover gedreht haben. Wenn man aber zum Beispiel auf diese Fire Conferences, die dann in Amsterdam stattgefunden haben oder in Rotterdam, da werden dann amerikanische Prediger eingeladen und da ist dann schon wirklich so, da wird dann so eingepeitscht, die Masse. Wie erklärst du dir das, dass es so eine große Ablehnung gibt, wenn man sie fragt, die Evangelikalen, wenn man diese jungen ChristInnen fragt danach, so findet ihr das nicht alles ein bisschen radikal, dann sagen die oft, andere sind viel radikaler. Sie reflektieren ihre eigene, auch ihre, dass es politisch ist, was sie dort tun, wird nicht reflektiert. Das ist reiner Glaube. Woran liegt das, dass sie das nicht erkennen oder dass sie es nicht erkennen wollen? Woran lag es bei dir damals vielleicht?
Also ich würde schätzen, das ist jetzt nur Mutmaßung, da bin ich noch selber sehr unsicher, woran es liegt. Wenn ich mich selber reflektiere, dann würde ich bei mir davon ausgehen, das war psychischer Selbstschutz. Weil du bist in diesem Weltbild ja auch eine ganz schlimme, sündige Person und du wirst schon so runtergedrückt auf ein Minimum an Selbstwert, also dass du gerade so irgendwie überleben kannst in diesem System. Und wenn du dann auch noch reflektieren müsstest, das, was ich tue, ist falsch, ist schädlich, ist radikal, ich glaube, da würden Psychen zerbrechen. Und ich glaube, das war bei mir so, weil ich bin dann zerbrochen, als ich gemerkt habe, was habe ich all die Jahre getan? Also das war richtig, ich war am Boden zerstört. Und ich glaube, das würde den Menschen auch passen. Deswegen schieben sie es so weit von sich weg und sourcen alles aus, damit sie nicht zerbrechen. Das ist irgendwie ein Selbstschutz. Und einerseits kann ich es verstehen, ich habe auch so Mitleid dann mit den Leuten. Und gleichzeitig denke ich mir, ihr macht so viel kaputt. Bitte wacht auf.
Ich freue mich sehr, dass ein ganz besonderer Werbepartner den Weg zu uns, zu mir, in diesem Podcast gefunden hat. Und ich freue mich aus einem ganz einfachen Grund, weil ich nämlich nicht lügen muss, wenn ich sage, ich mag die Produkte von Koro. Ich kann richtig ehrlich darüber berichten, dass ich die Produkte von Koro genieße und Freude an ihnen habe. Und ich möchte einen wirklich auch wahrhaftigen Moment aus meinem Leben mit euch teilen. Nämlich, einige werden es mitbekommen haben, ich habe für einen Marathon trainiert. Und tatsächlich war der Snack, den ich während des Trainings immer gegessen habe, weil er so gut verträglich war und mir viel Energie gegeben hat, der Bioenergy Ball Salted Peanut von Koro. Und ich will nochmal an dieser Stelle betonen, das ist nicht ausgedacht. Es ist wahr. Wahrscheinlich denken jetzt die meisten, das, weil ich so betone, dass es nicht wahr ist. Aber nochmal. Es ist wirklich wahr. Diese Snacks von Koro sind sowieso die Dinge, die ich dann auch, wenn ich in der Kaufhalle bin, immer greife, weil die machen auch so einen guten Eindruck. Und dieser gute Eindruck lässt sich auch belegen. Denn Koro stellt qualitativ hochwertige, innovative und vegetarische, vegane Produkte vor. Und davon sind viele in Bioqualität und viele von ihnen sind auch in Großpackungen. Sprich, man kauft lieber mehr und produziert weniger Schmutz, weniger Verpackungsmüll. Und das Prinzip von Koro, und das finde ich so gut, ist, dass sie transparent kommunizieren. Also ihr könnt Koro natürlich essen, auch ohne Marathontraining. Ihr könnt bei Koro bestellen, wenn ihr auch ein ganz reguläres Leben lebt und euch nicht die Knie kaputt macht für ein Format namens Uncovered. Ihr könnt auf koro.com bestellen und es gibt natürlich auch einen persönlichen Gutscheincode für meine Community, für meine Hörerinnen und Hörer. Und mit diesem Code bekommt ihr ganze 5% Rabatt. Der Code ist einfach mein Name, Thilo, T-H-I-L-O. Könnt ihr eingeben, dann an der passenden Stelle hinten beim Warenkorb ist das dann, glaube ich, und bekommt diese Vergünstigung. Und ich hoffe, dass ihr so viel Spaß mit den Koro-Produkten haben werdet, wie ich mit diesen Produkten Spaß und Freude habe. Es ist krass, weil du beschreibst im Prinzip eine Radikalisierung, also so genau so funktionieren sie. Also auch dieses Moment des Zweifelns, den man von sich drückt, weil man ja dann auch nichts mehr hätte, wenn man das hinter sich lässt oder man denkt, man hat nichts mehr. Dabei ist da eigentlich viel mehr theoretisch, was danach kommt. Wie alt warst du, als du angefangen hast, also als du zum ersten Mal in die Freikirche gegangen bist?
Da war ich 15.
Kannst du dich noch an deinen ersten Gottesdienst erinnern?
An den ersten nicht. Bei mir war das damals so, als ich war in einer sehr ländlichen Region, habe dort gewohnt und habe eine Freikirche besucht. Und ich habe die ersten Monate gar keine Gottesdienste besucht, sondern immer nur die Jugendveranstaltungen. Aber der erste Gottesdienst, boah, das weiß ich gar nicht mehr. Das,
worauf ich hinaus will, ist, dass die fühlen sich so besonders an, finde ich. Also das kann ich, dem kann man sich kaum verwehren, dass sie sich so besonders anfühlen. War das bei dir auch so, dass du diese Gänsehaut hattest und diese Musik und dass das einen so ergreift? Oder war das eher so ein noch ein traditionellerer evangelikaler Gottesdienst?
Eher traditioneller. Also was ich anfangs mitbekommen habe und was mir halt mich super angesprochen hat, war einfach so diese Gemeinschaft. Ich kam rein, die Leute kannten mich nicht, aber waren sofort, hey, herzlich willkommen bei uns, komm zu uns, unterhalte dich mit uns, setz dich zu uns und wir reden über Themen. Und als ob ich nie nicht da war. Ich war sofort mit drinne und das war das, was mich super angesprochen hat. Meine Freikirche, in der ich jahrelang aufgewachsen bin, war jetzt weniger in diese charismatische Richtung mit Lichteffekten und Musik und allem drum und dran, sondern eher traditioneller, sage ich es mal so, eher ein bisschen unscheinbarer. Da waren andere Aspekte, die sehr, sehr anreizend waren, sage ich mal.
Zum Beispiel?
Ja, eben dieser Gemeinschaftsaspekt und dass man so angenommen wurde, wie man ist, in Anführungszeichen, ja.
Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, was der große Unterschied ist zwischen den charismatischen Gemeinden und der Gemeinde, in der du warst. Also es gibt ja auch nochmal eine Aufspaltung innerhalb der Evangelikalen.
Ja, also die charismatischen Gemeinden, ich glaube, das sind die, die man eher medienwirksam wahrnimmt. Also da zählen Namen zu wie Hillsong, ICF, Bethel. Das sind die, die krasse Shows machen. Also die kennt man mit großen Bühnenprogrammen, mit modernem Worship, mit einer eigenen Band, mit coolen Locations, modernen Locations, also insgesamt ein sehr krass professionelles Auftreten, als wenn es irgendwie ein Konzert wäre, halt mit einer Predigt. So würde ich es ein bisschen beschreiben. Und dann gibt es halt die andere Strömung, die hält davon tatsächlich auch gar nichts. Also die sind sich auch nicht unbedingt so, ah ja, wir koexistieren nebeneinander. Also da gibt es auch sehr krasse Unterschiede. Ich glaube, die charismatischen Freikirchen, die haben jetzt nichts gegen die Traditionellen, aber die Traditionellen, die haben da schon was gegen die Charismatischen, weil denen, also die sind sich da auch eher spinnefeind, weil es wird alles irgendwie so ein bisschen wieder was man nicht kennt, das wird halt verteufelt. Was sind da für Kräfte am Wirken? Warum machen die das so? Dürfen wir Lichttechnik verwenden? Dürfen wir so eine Band auftreten lassen? Das lenkt den Blick viel zu sehr auf die Menschen, aber wir dürfen uns ja nicht selber in den Mittelgrund, in den Vordergrund stellen. Und alles eher sehr verhalten. Also da kommen dann eher so Sachen wie, da tritt dann mal ein Chor auf. Und die sind auch in ihrem Auftreten noch ein bisschen konservativer. In den charismatischen Gemeinden sind die Menschen sehr modern gekleidet, mit zerrissenen Jeans, mit coolem Kleidungsstil etc., wie man es halt auch von der Straße kennt. Aber in traditionellen Freikirchen, bezeichne ich es jetzt mal so, da sieht man schon eher so, Frauen tragen nur Kleider und Röcke. Die Männer tragen gerade zum Gottesdienst auch ganz oft Anzüge oder irgendwas sehr Schickes. Es wird alles sehr stereotyp gemacht.
Also Mann, Frau, zwei Kinder, am besten Mädchen, Junge. Also in diesen traditionellen Freikirchen, in denen ich war, ist mir das auch aufgefallen, dass die jetzt auch schon wieder so ein bisschen spießiger wirken im Vergleich zu den charismatischen Kirchen. Ja. Allerdings unterscheiden sie sich kaum in ihren radikalen Ansichten bezüglich Freiheit und freiheitlichem Denken. Ja. Da sind sie gleich, sie verpacken es nur einfach unterschiedlich.
Ja, genau das.
Und ich erstaunlicherweise muss ich auch ehrlich zugeben, diese zerrissenen Jeans in diesen charismatischen Kirchen wirkten aber auch immer sehr angezogen. Also immer sehr so, ich will jetzt aber unbedingt aussehen wie ein junger Mensch, der an Gott glaubt.
Ja, deswegen, also es ist alles so ein bisschen mehr showmäßig.
Ist das das amerikanische Vorbild?
Ich weiß nicht, ob es unbedingt amerikanisch ist. Vieles kam ja auch aus Australien. Aber insgesamt wird auch vieles natürlich aus anderen Ländern übernommen. Was dort gut funktioniert, wird nachgemacht.
Was funktioniert denn gut? Also was sind die Sachen, die so richtig gut funktionieren? Also ich weiß es natürlich, aber ich will, dass du es mir mal einmal erzählst. Ich habe es jetzt in den 2 Jahren Recherche auch sehr häufig erfahren können, was gut funktioniert. So sogar, dass ich, wie ich sagte schon, dass es mich berührt. Aber ich will wissen von dir, was gut funktioniert.
Ja, also eine offene Gemeinschaft, Menschen begrüßen, Menschen willkommen heißen, für alle erstmal so augenscheinlich eine Willkommenskultur leben, funktioniert super gut. Dann ein Programm bieten, Menschen irgendwie begeistern, für verschiedene Altersklassen was anbieten, für Kinder ein Kinderprogramm, für Menschen, die Worship mögen. Da wird eine coole Worship-Band dann gebracht mit emotionalen Liedern oder auch mit fröhlichen Liedern, je nach Thema. Es gibt eine Predigt, die anspricht auf verschiedene Ebenen, gut verpackt ist, auch meistens sehr gut präsentiert, Menschen, die sehr charismatisch auch reden können, dass man auch den Menschen gut folgen kann. Dann auch einfach eine Stimmung in dieser Gemeinde oder in der Freikirche, die dann auch einen selber mitreißt, so diese Gesamtstimmung so. Also man spürt quasi so ein bisschen den Vibe, die Atmosphäre in dem Raum, die einen so mitreißt, wie halt auf so einem Konzert oder sowas. Und ja, hatte ich Gemeinschaft schon gesagt?
Dann, ja, das war das allererste, was du gesagt hast, dass dieses Gemeinschaftssinn, dass das so gut funktioniert.
Ja.
Was ist denn die, ich frage dich jetzt mal so ganz, weil man das sieht auch, man sieht es auch bei uns im Film, zum Beispiel diese Fahnen, diese Frauen mit den Fahnen.
Mhm.
Weißt du, was die Bedeutung davon ist? Weil das habe ich auch auf allen Bühnen dieser charismatischen Gottesdienste immer gesehen. Frauen oder auch Männer mit diesen Fahnen, die dann so wie eine Choreografie machen, so aber völlig also weggetreten eigentlich schon ab einem bestimmten Zeitpunkt dann. Ich habe sogar bei den O-Bros bei einem Konzert gesehen, da war das dann auch so, dass dann plötzlich so diese auf die Bühne sprang und dann so eine Fahnenshow geliefert wurde. Meistens eine weiße Fahne.
Also ich kenne es jetzt nicht persönlich, ich habe sowas noch nicht live gesehen, aber ich weiß, dass das existiert und auch Menschen das so als ihre Ausdrucksform nehmen, um irgendwie Gott anzubeten. So wird es immer betitelt. Weil ich es noch nicht live erlebt habe, kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Ich kenne es halt nur so aus TikTok-Videos und sowas.
Beobachtest du eigentlich auch, weil du gerade TikTok sagst, dass es sich das verbreitert, dass es immer mehr werden? Oder ist es nur so ein subjektiver Eindruck, den wir beide haben, weil wir uns jetzt damit beschäftigt haben? Also ich 2 Jahre und du wahrscheinlich jetzt, wie alt bist du jetzt?
29.
Also 15, 29, 15, 14 Jahre.
Mein halbes Leben.
Dein halbes Leben beschäftigst du dich damit. Ist es nur ein Eindruck, den wir beide haben oder ist es eine Tatsache?
Also, sag ich es mal so, mein Mann kommt nicht aus solchen Gefilden und ich habe mich auch mal sehr lange mit ihm drüber unterhalten, weil ich sehr lange den Eindruck hatte, es gibt wenig Christen und die wenigen Christen, die es gibt, die sind alle fundamentalistisch. Aber ich habe halt aus diesem christlichen Glauben, aus dem Christentum alles ausgeschlossen, was in mir nicht reingepasst hat. Also Katholiken, Menschen, die in die evangelische Landeskirche gehen oder Menschen, die halt einfach nicht so das wahre Evangelium glauben wie ich. Und deswegen dachte ich immer, okay, also wir sind definitiv in der Überzahl. Und dann hat mein Mann gesagt, also ich bin jetzt die erste Fundamentalistin, die er trifft und es gibt definitiv weniger fundamentalistische Gläubige als andere Gläubige. Also sowohl in Deutschland als auch weltweit betrachtet. Aber das sind halt einfach, das ist eine laute Minderheit, aber auch nicht so minder, dass sie mit ihrem Lauten nichts anrichten können. Also es ist schon gefährlich, aber es ist trotzdem nicht die Mehrheit.
Also wir sehen es im Wahlkampf in den USA und wir sehen es in Ländern wie Uganda.
Ja.
Wenn fundamentale Christen Einfluss gewinnen, es verliert meist irgendeine Gruppe, irgendeine andere Minderheit.
Ja.
Wie alt warst du, als du realisiert hast, hier ist irgendwas krumm?
Oh je, jetzt muss ich rechnen. Warte, ich bin jetzt 29, 28, 27, 26 war ich.
Das ist noch gar nicht so lange her.
Nee.
Woran hast du es gemerkt?
An meinem Mann, weil mein Mann ist Landeskirchler. Und das waren ja für mich früher gar keine Christen. Aber dann habe ich, also ich habe auch nie Menschen aus der Landeskirche oder Menschen, die für mich keine Christinnen waren, eine Chance gegeben so richtig. Und weil wir aber beiderseitig ja tieferes Interesse aneinander hatten, habe ich ihm dann eine Chance geben müssen, mich mit ihm und mit seinem Glauben zu beschäftigen und habe gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Also er glaubt quasi wie ich, er lebt seinen Glauben so lebendig und aktiv und er ist wirklich davon von Herzen überzeugt. Er macht das halt nur nicht so wie ich und das fand ich anfangs komplett, also es war so überfordernd für mich. Und da hat es dann angefangen, wo ich gemerkt habe, also irgendwas stimmt hier nicht. Und am Anfang dachte ich noch, er stimmt nicht. Und je länger wir diskutiert haben, desto mehr habe ich gemerkt, ich glaube, meine Theologie ist das Problem.
Hast du versucht, ihn zu missionieren?
Ja. Ja.
So wie bei mir, also nicht so wie du bei mir, aber so wie, also mit den gleichen Mechanismen. Es gibt ja, meiner Meinung nach, muss es so eine Art Handbuch des Missionierens geben, beziehungsweise es gibt es tatsächlich, weil die Argumente waren immer die gleichen. Egal, wen ich getroffen habe, die Argumentation war immer die gleiche. Nämlich, das kann doch hier alles nicht zufällig sein. So, macht es dir keine Angst, dass du, wenn du sagst, du glaubst ans Nichts, dann das geht doch nicht. Also hast du es auch mit diesen Argumenten versucht oder hast du bei ihm so eine individuelle Variante dann ausprobiert?
Also ich glaube, es gibt auch nicht so die Missionierungsvariante. Also es kommt immer so ein bisschen auch auf den Hintergrund drauf an, aus welchem Umfeld man kommt und mit welchen Menschen man zu tun hat. Und gerade weil mein Mann also nicht nur Landeskirchler ist, sondern auch Theologe, hatten wir ganz andere Gespräche und auch noch ganz andere Tiefe. Und er konnte halt meinen Argumenten was entgegenstellen, was mir halt so den Wind aus den Segeln genommen hat, wo ich dann auch nicht mehr so weit mit meinen Argumenten kam, vor allem, weil es ihm auch scheißegal war, auch ehrlich. Also er hat gesagt, du kannst das gerne glauben, wie du magst. Ne? Also er hat null versucht, mich davon abzubringen, wenn er hat gesagt, wenn du damit glücklich bist, fein, mach das. Aber lass mich damit in Ruhe. Ich will meinen Glauben leben. Und das hat mich so immens gestört. Und ich glaube, das war das, was mich dann auch so aufgebracht hat, wo ich sagte, oh, ich muss den retten, weil der weiß ja nicht, dass er, keine Ahnung, falsch liegt und so. Und so fing das dann an.
Was sind denn so, das finde ich ganz spannend, auch glaube ich für, ich weiß, dass diesen Podcast auch fundamentale ChristInnen hören werden, weil ich auch online beobachte, wie du tatsächlich auch so ein bisschen angefeindet wurdest schon, dass du in unserer Doku auch auftrittst. Noch ganz zart, also ich war jetzt ganz überrascht, dass der Ton jetzt noch nicht so völlig ausgetickt ist.
Ja.
Aber was sind denn so typische Argumentationen und wie widerspricht man denen? Also gib mir mal so ein evangelikales Argument, warum ich jetzt einer von euch werden sollte.
Boah. Auf Schlag jetzt wieder evangelikal denken, was wäre denn so ein typisches Argument? Ja, also was ich ganz oft höre, weil mich Menschen ja mittlerweile auch als Nicht-Christin sehen, du kommst in die Hölle und Gott wird die Menschen strafen, die ihn spotten und was weiß ich. Also das ist immer so das Typische. Und ich denke mir, jedes Mal, wenn so eine Nachricht kommt, Alter, also als ob da jemand dann Bock hat, zu eurem Gott zu kommen, wenn du so schon ankommst.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass in diesen Gemeinden und diese einzelnen, die Glaubenden oft auch so unfassbar freundlich sind. Also, dass sie erstmal sagen, zum Beispiel, wenn man dann mit einem ganz klassischen Argument, ja, was ist mit Homosexualität? Dann ist tatsächlich die erste Reaktion oft, das ist ja nicht schlimm, aber dieses, man könne ja, das ist, also du, also ich weiß gar nicht, wie, ich weiß, kann gar nicht mehr wiedergeben, wie genau die Argumentation immer dagegen war. Es war aber auf jeden Fall immer so, dass sie gar nicht ausgrenzen wollen, sondern eher eine Alternative, so kam es mir vor, anbieten wollten zur eigenen Sexualität. Was ich ja als wahnsinnig gefährlich empfinde. Wie wurde denn in deiner Gemeinde damit umgegangen? Wie wurde denn mit Fragen der Sexualität umgegangen? Also ich meine, das ist ja so ein krasser Eingriff in die Persönlichkeit. Ja. Warum lässt man den zu?
Warum man den zulässt, ist eine sehr gute Frage. Also gerade wenn man halt einmal drin ist, dann ist man drin und dann weiß man auch gar nicht, dass es übergriffig ist, weil das gesamte System schon per se super übergriffig ist und man regelmäßig, also die eigenen Grenzen werden so regelmäßig überschritten, immer und immer wieder, dass man denkt, das ist normal. Und gerade die Frage mit Homosexualität, Queerness etc. Bei mir, ich habe es kennengelernt, viele Jahre lang war das immer so ein bisschen, ja, wir lehnen das ab, aber es wurde nie super stark thematisiert, bis es dann auch medial mehr wurde. Und dann wurde auch offen gesagt, nee, da sind wir dagegen. Und es wurden auch Jugendstunden dazu vorbereitet, warum Homosexualität und Queerness eine Sünde ist und warum das falsch ist und sowas. Und es wurde auch immer so subtil in Gesprächen halt immer so, man hat einfach mitbekommen, diese ablehnende Haltung. Und es war so ganz natürlich, wir sind dagegen. Und dass das halt überhaupt keine Alternative ist, dass queere Menschen ihre Sexualität, ihre Geschlechtsidentität so leben, wie sie möchten.
Dieser Prozess des Realisierens, dass das, was du dort machst, ein sehr übergriffig ist, also das, was du dort lebst, diese Religion von den Leitenden übergriffig. Wie hast du dir Hilfe gesucht? Also weil eine Deradikalisierung ist nicht ohne. Mhm. Oder hast du das alles mit deinem Mann, der ja Theologe glücklicherweise ist, der wahrscheinlich auch helfen konnte, geschafft?
Also einerseits natürlich auf jeden Fall mein Mann, der mir da sehr geholfen hat, aber auch eine kleine Gruppe von, ja, heutzutage würde ich sagen, progressiven, liberalen ChristInnen, mit denen ich zu dem Zeitpunkt Kontakt hatte und sehr viel diskutiert habe, weil das war so die Anfangszeit, wo ich Fragen gestellt habe. Und die waren Gott sei Dank auch sehr offen mir und meinen Fragen gegenüber, weil, also ich merke allein heutzutage, wie mich manche Fundi-Aussagen, also ich sage immer Fundi-Aussagen, es ist ein bisschen überheblich, also wie mich manche Aussagen vom fundamentalistischen Gläubigen auf die Palme bringen, weil sie so verletzend, so übergriffig, so Nonsens auch sind. Aber die hatten sehr viel Geduld mit mir, haben mir sehr viele Fragen beantwortet, die aber so ein bisschen meine Entwicklung wieder gespiegelt haben. Und denen habe ich dann auch so ein bisschen meinen Fall geschildert, was in meiner Freikirche passiert ist. Weil ich habe dann zum Schluss, kurz bevor ich ausgetreten bin, auch geistlichen Missbrauch in meiner Freikirche erlebt. Und habe das aber gar nicht so krass. Also ich habe das wahrgenommen, mir geht das nicht gut, das verletzt mich alles, mir geht's scheiße. Also ich bin dadurch auch in eine Depression gerutscht, aber ich konnte es nicht fassen, was ist denn das, was da jetzt so nicht stimmt. Und dann wurde mir erst von außen gesagt, hier, das ist geistlicher Missbrauch, was da passiert. Und dann konnte ich es erst fassen und beim Namen nennen und merken, okay, das, also dieses Gefühl, was ich die ganze Zeit empfunden habe, hier stimmt was nicht, hat dann einen Namen bekommen. Und dadurch habe ich angefangen, konnte dann auch mich loslösen von der Gemeinde, konnte austreten, konnte auch selbstbestimmt meinen Weg gehen und auch selber mir meine Antworten geben und konnte mutig anfangen, Fragen zu stellen und ja.
Was ist ein geistiger Missbrauch? Wenn ich das mal so ganz offen fragen darf, also so, was habe ich mir darunter vorzustellen?
Also geistlicher Missbrauch ist...
Geistlicher, genau, nicht geistiger.
Genau, ja. Geistlicher Missbrauch ist quasi ganz oft ein Machtmissbrauch von geistlicher Macht, von in geistlichen Führungspositionen oder auch von geistlichen Mitteln. Also zum Beispiel der Bibel ist ganz oft, es wird mit der Bibel argumentiert und man wird zu etwas gezwungen, was man eigentlich selber gar nicht will. Aber es wird halt die Bibel dazu verwendet, um einen in diese Position zu bringen. Man wird manipuliert und genau das ist geistlicher Missbrauch. Also Menschen bedienen sich ihrer geistlichen Macht oder der Bibel, um anderen ihren Willen aufzuzwingen.
Aber das ist ja tatsächlich, das erlebe ich, habe ich auf fast allen dann, also danke für die Definition, auf allen charismatischen Gottesdiensten erlebt. Dieses, ihr dürft das nicht tun, weil das passiert dann. Und ihr erfahrt nur den Heiligen Geist, der im Übrigen in 10 bis 15 Minuten durch diese Halle hier flattern wird, wenn ihr euch daran haltet und das aufgebt.
Ja.
So, das ist ja dann einfach, das ist ja dann das 101 des charismatischen Gottesdienstes ist ja dann geistlicher Missbrauch am Ende.
Yep.
Weil dort kommen ja Menschen mit Bedürfnissen hin, mit oft auch kranke Menschen, die sich eben diesem Heilsversprechen, was ja auch Teil dieses Glaubens ist, dass man heilen kann, gesund werden kann mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und dafür wird ja eine Menge aufgegeben für die Hoffnung. Wie ist das in deiner Gemeinde gewesen? Weil ich finde, dieses Heilsversprechen ist tatsächlich, und da bin ich jetzt mal ganz unverblüht, das größte, also wirklich, das ist so eine Frechheit.
Mhm.
Dieses den Leuten Gesundheit oder wirtschaftliche Gesundheit oder was auch immer zu versprechen von einer Bühne herunter.
Ja.
So, wie war das bei dir? Ist das ein Teil dieser gesamtevangelikalen Gemeinde, dass alle haben dieses, der Heilige Geist macht nette Sachen für dich, oder ist das wieder nur so eine Sache, die die Charismatischen nur machen?
Also ich würde sagen, das ist wieder nur so ein charismatisches Ding. Also die traditionelleren, eher spießigen Freikirchen, sage ich es mal so, die sind generell dem Heiligen Geist gegenüber eher skeptisch. Also es ist selbst denen ein bisschen zu freaky, würde ich sagen. Und gerade so mit Heilung und mit, es gibt ja noch ganz viele verrückte Formen, wo man als Außenstehender denkt, oh je, was geht denn da ab? Also wenn Leute in fremden Sprachen sprechen, dann ist das im Christensprech die Zungenrede. Das kommt nur in charismatischen Gemeinden vor, also in diesen traditionelleren Freikirchen. Davon wird eher Abstand genommen. Also es gibt noch ein bisschen mildere Formen, wo dann schon ein bisschen der Heilige Geist mit einbezogen wird. Aber so diese, sag ich mal, volle Härte, das trifft man eigentlich in traditionelleren Freikirchen nicht so extrem. Und deswegen, da ist auch eine gewisse Skepsis da. Und da werden auch nicht solche Heilungsversprechen gemacht. Also was man macht, wenn jemand erzählt, hey, mir geht's gerade nicht so gut oder meine Oma liegt im Krankenhaus, dann betet man dafür. Aber das finde ich zum Beispiel komplett unproblematisch, einfach weil es so ein bisschen irgendwie Unterstützung ist. Und
nette Geste.
Genau. Aber das, ja. Da ist ja kein Versprechen dran geknüpft und genau.
Das war ganz interessant. Es gibt in der Kirche von Ben Fitzgerald einen Fall einer Heilung, die dann sich als eine Fälschung herausstellte. Unter ProSieben auf Instagram, nachdem wir den Film angekündigt haben, schrieben auch mehrere und auch unter bei mir auf meiner Seite mehrere, dass Menschen von HIV schon geheilt wurden durch den Heiligen Geist. Also die Personen glauben wirklich daran, dass das helfen könnte. Und jeder Widerspruch perlt einfach an ihnen ab. Warum? Ich verstehe das. Das ist mir bis nach 2 Jahren Recherche, vielleicht kannst du mir die Antwort geben, ich verstehe das nicht. So, wie kannst du glauben, dass eine querschnittsgelähmte Person durch den Heiligen Geist plötzlich wieder laufen kann?
Weil auch wieder hier so ein bisschen Selbstschutz, wenn nämlich der Heilige Geist das nicht kann, würde mein Glaube zusammenfallen. Und ich glaube, deshalb können diese Menschen diesen Gedanken gar nicht erst zulassen und stoßen ihn so weit von sich, dass da kommt man dann nicht durch. Also es ist reiner Selbstschutz und die Leute denken immer, sie sind so selbstlos, aber ihre Psyche macht unterbewusst ganz viel für sie selbst. Sie merken es nur nicht.
Diese Kirchen, die wir beobachtet haben, diese charismatischen, sind die, die tatsächlich mehr werden, habe ich das Gefühl. Es gibt in Berlin, wirklich in dieser Stadt, in der ich am wenigsten damit gerechnet hätte, im Weißen See werden Menschen getauft. Der Ketzer der Neuzeit war auch häufig bei diesen Taufen anwesend. Also es wird sichtbar mehr, aber dahinter muss sich doch noch mehr verbergen, als ich will Menschen zum Glauben führen. Verbirgt sich dahinter nicht auch zum Beispiel ein Geschäftsmodell, was ich entdeckt habe? Also ja. Zum Beispiel dieses Merch, der Ketzer, Liebe zur Bibel, eine andere sehr bekannte Christfluencerin, die verdienen, glaube ich, ganz okay mit Gott auf Pappkarten und Pullover raufgedruckt.
Ja.
Also wie gut ist dieses Geschäftsmodell Gott? Was meinst du?
Sehr lukrativ, sehr, sehr lukrativ. Also im Hintergrund gibt es einige, die darüber immer wieder munkeln, wie viel Geld da fließt. Und das ist eine Industrie, das ist nicht zu fassen, das ist so krass. Also und ich glaube, diese Industrie profitiert davon, dass man ja glaubt, also ganz viele Menschen, die das kaufen, denken ja, sie sind im einzig wahren Glauben, sie haben die einzig wahre Sichtweise. Das ist so eine krasse Ideologie und natürlich treibt diese krasse Ideologie dann auch noch die Verkäufe an, weil man will das ja unterstützen, die Verbreitung dieser Ideologie und dieses Weltbildes und dieses einen richtigen Glaubens und das profitiert sehr, sehr stark davon.
Hast du so Beispiele, also wie zum Beispiel die O-Bros, die in den Charts drin sind, die wirklich so viel verkaufen, dass die in München eine ganze Halle voll kriegen mit Menschen? Ist das einfach nur gute Musik oder ist dahinter wirklich dann immer dieser missionarische Auftrag?
Also bei den O-Bros bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. Also ich würde sagen, es gibt KünstlerInnen oder Menschen, die mit dem Glauben Geld verdienen, die ich wesentlich kritischer sehen würde. Vor allem auch aufgrund der Zielgruppe, die angesprochen wird. Ich glaube, die O-Bros haben teilweise noch eine sehr diverse Zielgruppe, weil ihre Texte auch, zumindest die ich kenne, noch recht okay sind. Also ich kenne nicht alle Texte, bei weitem nicht. Und sind tatsächlich eher einfach auf den Glauben ausgerichtet und weniger so eine krasse Ideologie verbreitend. Und deswegen würde ich da jetzt sagen, okay, da wird halt Geld mit verdient, aber würde ich jetzt noch nicht per se als super kritisch sehen, wie jetzt bei anderen, wo auch durch gewisse Aussagen Wahlwerbung betrieben wird.
Also die O-Bros sind tatsächlich, wir haben sie interviewt, es ist leider nicht in den Film reingekommen, die sind auch tatsächlich richtige Profis. Also die machen stranges Zeug vorm Konzert, da wird dann so eine Gruppe gebildet, dann wird gebetet, dann gibt es Leute, die hinter der Bühne während des Konzerts beten, damit das Konzert gut abläuft. Das ist schon als Atheist einfach seltsam zu beobachten, aber das sind halt krasse Profis, die sind so, sie wissen, umso radikal fundamentaler sie werden, umso kleiner wird ihre Zielgruppe dann wahrscheinlich, also bleiben sie allgemeingültiger und sie empfangen eigentlich, als hätten die ein Interviewtraining gegeben. Also die können auch richtig tolle Antworten geben und du fühlst dich dann da so ganz wohl aufgehoben bei ihren Osterkonzerten. Mhm. Und die Zielgruppe ist ja auch sehr jung. Es ist eine sehr junge, sehr viele Leute sind so noch nicht mal volljährig. Die sind nicht politisch. Wo wird's denn politisch? Und wie klingt denn zum Beispiel evangelikale politische Musik oder Aussagen? Wie hört sich denn sowas an?
Also ich habe jetzt keinen konkretes Beispiel, was ich zitieren könnte. Aber ich finde, bei manchen Aussagen merkt man einfach, okay, guck die Aussage nach, ob sie im AfD-Wahlprogramm steht. Also man merkt so ein bisschen durch die Blume schon sehr stark, in welche Richtung das geht. Und auch wie Menschen auch Dinge framen, so ein bisschen sich in die oh nein, wir armen Christinnen, wir werden verfolgt, wir haben keine Religionsfreiheit, weil wir kritisiert werden für unseren Umgang mit queeren Menschen. Aber also das ist alles so, das hat so einen Vibe. Und das ist halt so dieses Gefährliche, es ist sehr subtil. Und ich glaube, wenn man dafür nicht sensibilisiert ist, dann kriegt man das nicht so direkt mit. Aber wenn man halt eben weiß, was da auch für eine politische Gesinnung hintersteht, dann triefen Inhalte, dann triefen Aussagen nur von dieser Gesinnung.
Kannst du dir, erkennst du so Zusammenhänge zwischen zum Beispiel diesen Umfragen, dass die AfD ja jetzt sehr viel auch von sehr jungen Menschen gewählt wird, dass es so eine Sehnsucht nach diesen konservativen, zum Teil sehr menschenverachtenden und die Welt in schwarz und weiß einteilenden Botschaften da ist? Also gibt es einen Zusammenhang zwischen, ich habe Bock auf AfD und ich habe Bock auf eine charismatische Kirche?
Ich glaube, die Gemeinsamkeit ist nicht Bock auf AfD und Bock auf charismatische Kirche, sondern ich habe Bock auf einfache Antworten und auf einfache Lösungen. Und das ist das, was beide eint in ihren Inhalten, aber auch in ihrem Ziel, komplexe Fragen einfach beantworten und aus der Welt schaffen. Und das ist halt der Türöffner für viele aus diesem charismatischen, fundamentalistischen Setting in rechtspolitische Settings, weil die Grenzen da super schnell verschwimmen.
Würdest du sagen, dass so Menschen wie Liebe zur Bibel, Jana Highholder, eine evangelikale Ärztin, die auch den strangesten Content auf Instagram überhaupt macht, meiner Meinung nach, also es gibt noch strangere Leute, aber das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Art und Weise, seinen Beruf auszulegen, aber sind diese Menschen gefährlich?
Ich bin ein bisschen vorsichtig mit meinen Aussagen, aufgrund schlechter Erfahrungen, sage ich es mal so.
Dann ändere ich die Frage. Ist das, was diese Menschen dort sagen, das, was sie verbreiten über das Internet, kann das gefährlich werden?
Ja, ja.
Welche Verantwortung haben wir als nichtchristliche und christliche Gesellschaft gegenüber solchen Gruppierungen? Müssten wir irgendetwas tun? Also jetzt nicht als Journalist, das ist nicht meine Aufgabe, aber müssten wir Hilfsangebote starten, so wie wir zum Beispiel Deradikalisierungsangebote haben für salafistische Menschen, die dem salafistischen Glauben sich zugeordnet haben oder dem Rechtsradikalismus zugewandt haben? Müssten wir jetzt auch langsam anbieten Deradikalisierungsangebote für Menschen, die in charismatischen Kirchen waren?
Also ich glaube, hilfreich wäre es auf jeden Fall, aber ich glaube, man kann noch auch viel früher anfangen. Also was ich zum Beispiel als super hilfreich sehen würde, wenn man in der Schule aufgeklärt werden würde, weil ganz oft sind es ja die jungen Leute, die da explizit auch angesprochen werden mit den Angeboten. Und ich habe in der Schule nichts über dieses fundamentalistische Weltbild gelernt. Ich kannte, das ist null Inhalt im Schulplan. Und wenn das aufgegriffen werden würde, wie kann man sich auch davor schützen? Was ist gefährlich an diesem Weltbild? Und ein bisschen Aufklärung noch direkt von Grund auf mitschaffen, das wäre so wahnsinnig hilfreich, gerade für die jungen Menschen, die dem dann zum Opfer fallen. Und auch einfach als Gesellschaft zu sagen, okay, also so ein bisschen nach dem Vorbild von Frankreich, wir stehen auf und wir werden auch laut. Also ich weiß, dass viele ungerne sich irgendwie outen und sagen, ja, okay, ich habe die und die politische Position und das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist so ein Thema in der Gesellschaft, wie man spricht nicht über Geld, man spricht nicht darüber, welche Partei man wählt. Aber ich glaube, wir können uns das nicht mehr leisten, darüber zu sprechen, dass wir demokratische Werte wählen. Also wir müssen lauter werden, weil die Geschichte zeigt, wohin es führt.
Ist krass, dass diese Kirchen immer von sich behaupten, nicht politisch zu sein. Aber eigentlich so, wie wir beide darüber reden und die Reaktion darauf, wie wir beide darüber sprechen, zeigt einfach, wie politisch sie sind und wie politisch man auf sie reagieren muss. Also dass man da mit dem Glauben gar nicht so weit kommt, sondern man muss einfach reagieren und sagen, Leute, was ihr hier macht, ist auch, ihr verführt junge Leute in Intoleranz, zu Intoleranz. Und das ist es ja einfach. Diese Kirchen, das Geschäftsmodell, wir haben ja kurz darüber gesprochen, warst du auch mal in der Versuchung, dann in die USA zu gehen und dann so einen Kurs zu belegen für $13.000 pro Semester, dass du lernen kannst, wie man eine richtige Gläubige wird? Oder
also ja, nicht in die USA, aber ich wollte auch mal eine Bibelschule besuchen, habe mich dann aber damals auch dagegen entschieden aus verschiedenen Gründen, weil da spielen halt natürlich auch, heutzutage kann ich das auch reflektierter sehen, da spielen super viele Privilegien rein, soziales Umfeld, was einen unterstützt, finanzielle Privilegien etc. Und auch, ja, wie geht das in Zukunft weiter? Also was macht man dann mit so einer Bibelschulausbildung, wenn man nicht hauptamtlich arbeiten will, ne? Also ja.
Und kostet es dann auch so viel Geld in Deutschland? Also wäre es in Deutschland gewesen oder wärst du woanders hingefahren
dafür? Nee, innerhalb von Deutschland. Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Modelle, je nachdem, wo man hin will. Es gibt staatlich geförderte Stätten. Da kann man auch Schüler-BAföG oder Studenten-BAföG beantragen. Die haben dann natürlich aber auch Vorgaben, staatliche, was da im Lehrplan dann stehen muss. Aber ich glaube, es gibt auch so Programme, die man auch aus eigener Tasche zahlen muss. Die sind dann eben ein bisschen losgelöster. Also je nachdem auch wie lange.
Ben Fitzgerald startet jetzt in Lörrach tatsächlich eine Bibelschule. Man kann dort zu ihm hingehen und das lernen, was er in Australien und an der Bethel School in Reading gelernt hat. Also man kann jetzt in Deutschland sich ausbilden lassen zu einem sehr konservativen, fundamentalen, missionarisch arbeitenden Christen. Ist das noch von der Religionsfreiheit gedeckt, frage ich mich.
Das ist eine spannende Frage. Also grundsätzlich.
Wenn man das. Ja, erzähl weiter, ja. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
Alles gut. Also grundsätzlich würde ich sagen, also wenn sich Menschen mit ihrem Glauben näher befassen wollen, auf jeden Fall, können die voll gerne machen. Also auch so Theologie studieren, Bibelschule oder was weiß ich. Also an sich möchte ich dem schon sehr offen gegenübertreten. Aber ich fände es schon, glaube ich, sinnvoll, da ein Augenmerk drauf zu haben, gerade bei Organisationen, die einen gewissen Einschlag haben und eine gewisse Radikalisierung auch, wo das so mitschwingt, dass man da guckt, was wird denn da eigentlich verbreitet, weil den Glauben näher kennenlernen und auch dieses Bedürfnis nach Wissensdurst stillen, also habe ich überhaupt kein Problem mit, aber was genau dort dann weitergegeben wird und auch wie mit Menschen umgegangen wird, ob im Programm oder außerhalb des Programms, das ist dann das Schwierige, weil es gibt genug Fälle, wo dann Leute halt, also man lernt in dem Programm dann auch, glaube ich, nicht unbedingt, wie man nicht übergriffig zu Menschen ist, wenn man missioniert. Also viele akzeptieren dann auch kein Nein und die sind dann sehr bedrängend. Und auch im Programm gibt es dann ganz oft Fälle, wo auch, keine Ahnung, psychologische Probleme nicht ernst genommen werden, weil es kann ja alles der Heilige Geist heilen und sowas. Also ganz viele Sachen, wo man im Detail dann näher hinschauen müsste, um eben Menschen zu helfen.
Also für mich ist es auch mal die schwierigste Frage, inwieweit man, also ab wann darf man, weil dieses Missionieren, was ich auch in Uganda gesehen habe, ich finde das eine ganz große Frechheit. Ich finde eigentlich, dass es so, es müsste eigentlich, ist jetzt meine persönliche Meinung, liebe Hörerinnen und Hörer, dass zum Beispiel in Einkaufspassagen einfach gar keine Religion sich äußern sollte. Das sind so freie Räume, wo nicht versucht werden soll, dass Religion Jünger sucht. Was ich mich jetzt frage ist, sind wir in Deutschland oder sind wir in Europa auch auf dem Weg eigentlich zu so einem christlich-nationalistischen Staat, wenn wir nicht aufpassen? Oder ist das alles nur so Panikmache? Mache ich jetzt hier eigentlich heute Abend auf ProSieben Panik, mit dem, was ich dort zeige? Oder ist das eine ernsthafte Gefahr, die du da auch so kommen siehst?
Ist eine spannende Frage.
Es ist schwer zu beantworten, diese Frage, weil es so spekulativ ist. Aber irgendwie so, wenn ich mir die USA angucke und in zwei Wochen wird er gewählt und irgendwie mein Gefühl jetzt sagt, Trump gewinnt und damit gewinnt christlicher Nationalismus. Ja. Dann ist das einfach irgendwie so in Thüringen christlicher Nationalismus mit der AfD, mit diesem völkischen. Ja. So, das ist eigentlich total unheimlich, aber irgendwie nimmt man diese Gefahr nicht wahr. Man denkt immer so, die größte Gefahr, beziehungsweise wird einem eingeredet, die größte Gefahr sei Migration.
Ja,
so.
Ja, und ich glaube, das ist das Problem, die ganz oft wirkt das Augenmerk auf das Unbekannte gelenkt, weil das kennt man ja nicht. Und die Angst vor dem Unbekannten wird dann immer mehr geschürt, aber dabei ist die größte Gefahr ja eigentlich das, was schon im Land etabliert ist, auch wenn viele Christinnen sich immer als so, ja, wir sind ja auch nicht gern gesehen und wir werden verfolgt etc. positionieren. Und natürlich, Glaube wird oft kritisch beäugt und auch belächelt, aber das ist nicht dasselbe, wie es muslimischen Gläubigen widerfährt. Und sich da auf eine Stufe zu stellen, finde ich schon ziemlich frech. In einem Land, das christlich geprägt ist, haben einfach Christinnen mehr Privilegien. Das ist Fakt. Und dann sich sowas anzumaßen, da, also die Christen haben da definitiv mehr Privilegien und können sich mehr erlauben und dann auch so in Einkaufszentren sich hinzustellen und versuchen, Leute anzuwerben. Das wäre, also ich glaube, es ist so nervig wie Leute von Hilfsorganisationen, die einen dann so bedrängen, muss ich leider so sagen. Aber die Gefahr ist halt, wenn es nur von christlichen Gläubigen kommt. Muslimische Gläubige, ich weiß nicht, ob die das machen würden, weil dann wäre direkt wieder die Extremisten. Die wollen uns ihren Glauben überstülpen.
Also es gibt natürlich auch irgendwie die Lease-Kampagne, die ganz berühmte von Salafisten in Dortmund oder in Einkaufspassagen, dass dann einfach der Koran verteilt wurde. Also die Mechanismen sind exakt die gleichen. Mhm. Also wie es funktioniert, dass du einfach, du versprichst eine bessere Welt, wenn du dich diesem Glauben anschließt. Egal, ob es in diesem Fall salafistisch ist oder fundamental christlich. Das Ergebnis ist auch das gleiche. Du hast dann eben so eine kleine Armee an Jüngern, die alles glauben, was du ihnen sagst, die nichts in Frage stellen von dem, was du ihnen sagst. Und wozu das führen kann, sieht man eben in den USA oder auch in Syrien. Man kann es so drastisch nennen. Also so in Syrien war ja auch der Versuch eines Gottesstaats, des Kalifats aufzubauen. Was ich ganz interessant finde, ist, würdest du sagen, dass dein Partner, dein Mann dazu geführt hat, dass du diesen Glauben in Frage stellst?
Mm.
Also hast du vorhin angedeutet, würdest du sagen, dass die Liebe der Grund dafür war, dass du dieses evangelikale Glaubensbekenntnis kritischer hinterfragst?
Ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein Anstoß, aber letztlich, also weil mein Mann in manchen Kreisen noch gerne als das schwarze Schaf und der Sündenbock gezeichnet wird, also er war nicht derjenige, der mir andere Sachen erzählt hat oder der mich vom Glauben abbringen wollte. Er war die ganze Zeit, scheißegal, was du glaubst, ich nehme dich so, wie du bist, ich liebe dich so, wie du bist, mach dein Ding, aber stülp's mir nicht über. Aber es war dann letztlich auch mein Stolz, der ihn überzeugen wollte, ihn missionieren wollte. Und ich habe mich dann quasi selber von diesem Glauben abgebracht, weil ich nicht aufhören konnte zu diskutieren und ihn missionieren zu wollen. Aber weil er halt dann doch irgendwie so reflektiert war und so viel Wissen hatte und Dinge, die ich auch nie gelernt habe, weil manche Sachen werden auch im fundamentalistischen Glauben auch verschwiegen. Also auch Entstehungsgeschichte der Bibel zum Beispiel, da werden halt eher so ein bisschen, da werden Fakten unterschlagen oder.
Ja, ganz viel. Das hatte ich tatsächlich, ich war ein bisschen darauf vorbereitet in Interviews, das ist leider alles nicht in den Film gekommen, weil es einfach kein Schwein interessiert, dass irgendwie die Bibel ja nun echt etwas älter ist als 2000 Jahre und ein weitergereichtes, dass es Bücher gibt im jüdischen Glauben, die Teil des biblischen Kanons sind, die hier weggelassen wurden, da dazugefügt wurden. Also das ist alles etwas komplizierter als jetzt ist es da und es klingt genauso, wie wir es jetzt lesen. Ja. Ich habe mit 5 oder 6 AussteigerInnen gesprochen, du jetzt inklusive. Mhm. Und da fand ich nämlich erstaunlich, dass es wirklich ganz oft Sexualität, Liebe und Emotionen waren, die dazu geführt haben, dass man diesen Glauben in Frage gestellt hat. Also zum Beispiel eine Mutter, die festgestellt hat, oder die dann eben daran gescheitert ist, dass dass eins ihrer Kinder homosexuell war und ihr eigentlich verboten wurde, dieses Kind zu lieben.
Oh, krass.
Durch diesen Glauben. Also das ist dann eine charismatische Gemeinde in den USA gewesen. Dann habe ich 3 junge Frauen in den USA kennengelernt, die eben bei der eine hat gesagt, ja, ich habe dann irgendwann festgestellt, ich möchte einfach meine Sexualität leben. Und das wurde mir verboten. Und mich hat meine Gemeinde Bethel in diesem Fall verkrüppelt als Frau. Also ich war dann überhaupt nicht mehr als Frau, also ich habe mich überhaupt nicht mehr so gesehen. Also dass diese ganz natürlichen und eigentlich warmen Momente dazu führen, des Menschseins sich davon dagegen aufzulehnen, finde ich total faszinierend, weil das macht deutlich, diese Kirchen propagieren ja, dass Menschsein was Sündiges ist.
Ja. Ja.
Und das ist mir eigentlich das größte Rätsel, dass das, was wir sind, sündig ist und dass es sehr viele Menschen gibt, die diesem Gedanken folgen wollen. So, woher kommt dieses Bedürfnis, dass man erstmal schlecht ist? Dass man das will? Dass man sich erstmal schlecht fühlen will? Ist einem das bewusst, dass das Teil dieses Religionsbekenntnisses ist, du bist erstmal schmuddelig?
Also ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich war sehr offen für diese Art der Theologie und für dieses Weltbild, weil ich eh schon von mir dachte, ich bin ein Fehler im System. Also ich habe ADS, habe dieses Jahr ADS-Diagnose bekommen und ich habe mich eh immer falsch gefühlt. Und dachte, ich passe hier nicht rein, ich bin anders als die anderen, ich bin falsch, ich mache so viele Fehler, ich bin ein Fehler. Und dann kam diese Lehre mit, jeder Mensch ist ein Sünder, wir sind alle falsch und Jesus hat uns aber gerettet, sodass wir geliebt sind von Gott und angenommen sind und ja, das ganze Brimborium dahinter. Und das war so willkommen, weil es so zu meinem Weltbild gepasst hat, also typischer Fall von Confirmation Bias, hat eh zu meiner Sichtweise gepasst, nehme ich an.
Wie glaubst du denn jetzt? Also so, wenn du das ablegst, das ist ja auch total schwer, so viele Glaubens, lustigerweise gibt es ja in der Psychologie auch dieses, wie heißt denn das, diese Fundament, also dass man so etwa so Glaubensregeln im Leben hat. Also wie legst, und das ist ja wirklich viel Arbeit in der Psychologie, diese Dinge abzulegen. Wie hast du denn das jetzt alles abgelegt? Also zum Beispiel, dass Homosexualität, okay, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du LGBTQ+, dass es für dich total okay ist, dass das auf unserer Welt mit existiert. Also wie macht man das?
Man muss viel Geduld mitbringen. Also diese Glaubenssätze lösen sich nicht von heute auf morgen, indem man sagt, okay, ich finde das jetzt okay. Ich habe damit super lange gekämpft und habe da mir so lange den Kopf drüber zerbrochen, mein Hirn zermartert und habe mich damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, das, was ganz oft in solchen Freikirchen nicht gemacht wird, ist eben Menschlichkeit sein zu lassen. Und ich habe mich dann mit Menschen auseinandergesetzt, nicht mit der Theorie, Homosexualität ist Sünde, sondern dieser Mensch, der vor mir, den sehe ich als falsch an. Und ich habe mir deren Geschichten angehört, habe mich mit der Realität konfrontiert. Und diese, sag ich mal, Konfrontationstherapie habe mir dann vor Augen geführt, was ich eigentlich auch damit anrichte mit meiner Überzeugung, wie ich Menschen verletze. Weil das ist keine Theorie. Ich sage nicht über eine Tasse, dass sie falsch ist. Ich sage über einen Menschen, dass er falsch ist, wie er ist. Und dass er einen wichtigen Teil seiner Identität nicht so leben darf. Und dadurch habe auch ich irgendwann gemerkt, genau das wurde mir auch gesagt. Also ich passe als ADHSlerin auch nicht in das gute Bild einer christlichen Frau rein, weil ich einfach nicht so funktioniere. Und das ist hart, damit sich zu konfrontieren. Aber es ist auch gleichzeitig sehr heilsam dann über die Zeit. Und ja.
Was ist denn dein Ratschlag für Menschen, die in ihrem sozialen Umfeld Menschen kennen oder haben, Freunde, Familie, die dann in solchen evangelikalen Gemeinden untergehen? Ganz konkret für mich, ich habe ja viel Zeit verbracht mit Leonard Jäger, also dem Ketzer, und manchmal frage ich mich, wie reiche ich diesem jungen Mann die Hand, damit er versteht, dass das, was er macht, sein gutes Recht ist, aber das, was er macht, auch Menschen schadet. Und ich will ihm eigentlich helfen, dass er nicht mehr Menschen schadet.
Also ich glaube,
wie macht man das?
Also ich persönlich glaube, man kommt an die Menschen nicht dran, wenn man nicht eine persönliche Beziehung hat. Es geht immer nur über persönliche Beziehungen, über langjährige Beziehungen und über Vertrauen und dass man miteinander offen reden kann und auch Fragen stellen darf und dass man eben weiß, okay, bei dem Menschen darf ich mich aussprechen und wir können uns in die Augen gucken und dieser Mensch ist mir nicht egal.
Willst du jetzt ein Paket? Wenn du willst, kannst du rangehen.
Ja, mein Mann geht hoffentlich schon.
Ich überlege gerade, ob wir das drin lassen, weil ich das so lustig finde. Ich mag sowas, wenn bei Podcast sowas passiert. Also eigentlich wollte ich dich gerade, das war als Schlusswort, war das gerade geplant, so in meinem Kopf so ein bisschen, was können wir tun, um anderen zu helfen?
Ja, also Aufmerksamkeit erhöhen, also auf jeden Fall persönliche Beziehungen. Also ich glaube, man sollte nicht denken, man kann als fremde, außenstehende Person Menschen von ihrem radikalen Trip runterbringen. Also das geht nicht. Also wenn, deswegen und auch irgendwie so die eigenen Ressourcen zu schützen. Ich sage, ich kann nicht alle Menschen retten, ich kann nicht allen Menschen helfen und die wollen mir nicht zuhören, also verschwende ich nicht meine Energie daran. Ich versuche den Menschen irgendwie noch eine Hilfe zu sein, zu denen ich Kontakt habe, aber nicht mehr allen. Also vor allem wildfremden Menschen im Internet, mit denen diskutieren, das lohnt sich überhaupt nicht. Also das passiert nur über persönliche Beziehungen und man muss leider da auch ein bisschen hoffen, dass diese Menschen auch persönliche Beziehungen haben außerhalb ihres Dunstkreises. Weil ich habe selber durch meine Erfahrung gemerkt und auch durch andere Aussteigergeschichten, AussteigerInnengeschichten, du kommst nicht an Menschen ran, weil das Weltbild ist so geschlossen, du musst irgendwie nah dran an den Menschen sein.
Das große Versprechen, abschließend, das große Versprechen dieser evangelikalen Gemeinden, ob charismatisch oder nicht, ob spießig oder Popkonzert auf der Bühne, ist ja, wenn du zu uns kommst, wird dein Leben leichter. Mhm. Dein Leben wird schöner, dein Leben wird komplett, wenn du Jesus folgst. So, du hast jetzt beide Seiten erlebt. Welches Leben ist leichter? Das Leben, was du heute lebst oder das Leben in dieser Gemeinde?
Kommt drauf an, würde ich sagen. Also
ach, Mist, du sagst jetzt so ganz einfach, natürlich das Leben jetzt ist das einfachste Leben der Welt, aber eigentlich, na dann los.
Ja, das wäre dann, glaube ich, auch wieder eine fundamentalistische Antwort und ein bisschen was verschweigend. Also ich glaube, für mein Teenie-Ich und einfach mein jüngeres Ich hat sich das Leben damals schon leichter angefühlt, aber einfach, weil ich super viele Sachen einfach ignoriert habe, konsequent. Ganz viele Sachen, die in der Welt komplex waren, die habe ich einfach abgestempelt. Die brauchen einfach Jesus, zack, Problem gelöst. Also ich habe ganz viele Sachen verdrängt und von mir gestoßen, um mich selber zu schützen, um meine Psyche zu schützen. Und natürlich hat sich dann alles leichter angefühlt, obwohl es mir nachweislich auch nicht gut ging. Also ich hatte auch schon in meiner fundamentalistischen Zeit eine Depression, da bin ich mir ganz sicher. Und ich war auch psychisch nicht super stabil, weil diese Lehre mich so kaputt gemacht hat, aber ich dachte halt immer, das ist richtig und das ist gut und deswegen hat es sich leichter angefühlt. So ein bisschen Selbstgaslighting, würde ich sagen. Und heutzutage ist vieles schwerer, aber weil ich halt auch nicht mehr die Augen verschließe vor Problemen und das macht es dann halt leider ein bisschen schwerer, ja.
Aber würdest du sagen, du bist freier?
Auf jeden Fall. Freier, selbstbestimmter und ich bin mehr ich und das macht mich rundum zufriedener, weil wie kann man ein zufriedenes, ganzheitliches Leben führen, wenn man nicht eigentlich sich, also wenn man nicht selbst sein kann, wenn man sich verstellen muss, das macht einen auf Dauer irgendwann unglücklich und das bringt dann eben auch psychische Erkrankungen mit sich und jetzt darf ich sein und versuche das auch so kompromisslos wie möglich, aber ja, wie man das halt macht in einer Gesellschaft, man ist sozialisiert, man hat auch andere Probleme etc., da hängt viel dran, aber grundsätzlich würde ich sagen, bin ich auf einem viel freieren, selbstbestimmteren Weg.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de. Oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Luca Lau, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Leo Ebert Glang komponiert. Audioproducer: Leo Ebert Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.